ein Mitarbeiter von unserem ehemaligen Büro in Berlin, das sind alles Leute aus der DDR und relativ hohe Parteigenossen gewesen, der sagte mal nach einer Besprechung mit einem Unternehmer: Glauben Sie jetzt, dass er das verstanden hat? Ich habe ihm die Zahlen glasklar auf den Tisch gelegt, der wird doch wohl noch eins und eins zusammenzählen können. Sagte nein, sagte er, das erwarten Sie mal nicht von ihm. Das ist ein Manager, der ist gewohnt, dass ihm Zahlen präsentiert werden und Vorschläge für Lösungen gemacht werden. Das können Sie nicht voraussetzen. Das ist meine Art und deswegen werde ich heute Morgen auch keine Kampfpredigt halten. Ich habe vor einigen Wochen den Ältesten und den zuständigen Diakon für die Einteilung informiert, dass ich ab sofort keinen Dienst mehr in der Gemeinde übernehme. Das ist auch angekommen und davon bin ich ausgegangen. Es hat einen Grund. Seit 35 Jahren etwa bin ich Franziskanertertiar. Und ich trage seit dieser Zeit auch das Tauzeichen der Franziskaner. Und an meiner Kette sind drei Knoten. Der erste Knoten steht für Zulassen. Er erinnert mich jeden Morgen daran, du musst nicht zulassen, Quatsch, loslassen. Du musst loslassen, nicht kleben, nicht an Ämter, sondern nicht an Zeit, die vergeht, an Lebensphasen, an Dingen, die man mal idealistischerweise versucht hat. Die Zeit ist hinübergegangen. Das heißt, ab einem gewissen Alter kommt das Zeitalter des Loslassens. Und es ist sehr weise, dass das in manchen Gemeinden so geregelt ist und auch in vielen Firmen. Spätestens mit 75 ist empty, Ende. Dann kann man noch immer, wenn man gefragt wird, Rat geben, aber die Verantwortung gehört dann in jüngere Hände, die auch noch selber das, was sie immer predigen und verkündigen und lehren, noch ausbaden müssen. Die zweite Knoten steht für Zulassen. Zulassen ermöglicht die Gemeinschaft mit Menschen, mit denen man viele Einschätzungen, viele Grundhaltungen teilt und die manches eben auch anders sehen. Sonst kann es keine Gemeinschaft geben. Schwierig wird es, wenn es umgekehrt kommt. Gemeinschaft mit Menschen zu haben, die viele Dinge anders sehen und manche Dinge auch so sehen, wie wir sie sehen oder wie ich sie sehe in dem Fall. Und die dritte Knoten steht für Einlassen. Wenn ich mich eingelassen habe, dann muss ich mich engagieren, dann kann ich mich nicht einfach aus dem Staub machen. Aber Einlassen heißt Einlassen auf Gemeinschaft, Einlassen auf, wenn ich gefragt bin, dann stehe ich zur Verfügung. Aber in diesem Fall für die Gemeinde eben nicht mehr mit Lehre, denn wer hier steht und predigt, wer hier beim Herrn mal dient, der nimmt Autorität in Anspruch. Und dazu sehe ich mich nicht mehr in der Lage. Seit vielen, vielen Jahren haben Horst Dieter und ich ein gemeinsames Anliegen. Und ich frage ihn manchmal, denkst du noch dran? Ja, ich weiß noch. Wir beten für Einheit im Glauben in der Gemeinde. Was ich sehe, ist ganz einwandfrei Vielfalt im Glauben. Und da habe ich nicht mehr die Kraft, dagegen anzugehen. Ich werde heute Morgen einfach einige Bibelstellen, die mir aus diesem Aspekt in den letzten Wochen wichtig geworden sind, vorlesen und bin relativ sicher, dass mir dazu noch etwas einfällt. Die erste Stelle steht in Johannes 14. Das ist nicht die erste, muss ich es auswendig sagen. Jesus sagt, 14,26 muss das sein. Ich, sagt Jesus, bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Und dann kommt der Ausschluss. Niemand kommt zum Vater, denn durch mich. Ich kann es noch 4-5 Mal wiederholen, gerne. Jesus sagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand, wirklich niemand kommt zum Vater, denn durch mich. Ich zittere innerlich, wenn ich dann sehe, wie wir im Alten Testament rumwühlen. Da lernen wir kein Heil, da lernen wir schon. Aber das ist nicht heilsnotwendig. Jesus ausschließlich sagt, er schließt andere Wege aus. Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Er sagt nicht, lies mal, was die Richter gemacht haben. Lies mal nicht, was Samuel gemacht hat. Alles Nützliche, alles Dinge, die man auch meistens ja auch kennt. Die man in der Rückschau sagen kann, aha, ich lebe jetzt in der Zeit der Erfüllung. Ich lebe nicht mehr in der Zeit, ihr seid meine Kinder, ich schließe den Bund mit euch, wenn ihr das tut. Wenn ihr das nicht tut, dann hagelt Strafe, und zwar harte Strafe. Und das kann man im Alten Testament lesen. Das war ein Bund, ein Vertrag, den man brechen konnte, dann musste man ihm Strafe zahlen. Jetzt ist das anders. Durch Jesus haben wir einen direkten Zugang. Wir brauchen keine Angst zu haben, das Brot zu berühren, das Gefäß zu berühren, in dem der Leib, der Symbol für den Leib ist. Das war im Alten Testament ganz anders. In gutem Willen hat jemand versucht zu verhindern, dass die Lade von dem Panierwagen rutscht. Und er musste sterben. Das kann ich nicht im Vergleich mit unserem Herrn mal nehmen. Das darf ich anfassen. Da ist auch nicht gemeint, wer unwürdig ist, dass er nicht gut genug ist. Wenn das so wäre, dürfte keiner von uns jemals zum Tisch des Herrn gehen. Da ist gemeint, unterscheidet das von normalem Essen. Bedenkt dabei, dass das mich symbolisiert. Dass ich jetzt zugegen bin und wer daran nicht denkt und meint, er muss, machen wir ja nicht. Er müsste den Wein literweise trinken und schon angetrunken zum Herrn mal kommen. Der hat ein Problem. Also ganz wichtig, und das ist vielleicht auch, naja, kein Vermächtnis, aber ein Wunsch, den ich habe für die Zeit nach mir. Dass wir es beherzigen, dass wir es in unserem Leben verinnerlichen. Jesus sagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Und wir haben als Gemeinde nichts anderes in Auftrag, als das zu verkündigen und das glaubhaft zu verkündigen, indem wir ihm nachfolgen. So gut und so schlecht wir es können. Und wenn wir es schlecht machen, dann sind wir immer noch seine Brüder. Und Gott ist immer noch sein und unser Vater. Furcht ist nicht in der Liebe. Wir sollen Gott fürchten. Nein, damit ist gemeint, Ehrfurcht haben, auch wenn wir ihn Vater nennen. Das ist so unglaublich, dass man jedes Mal innehalten muss, ich, bevor ich Vater sage. Und man sagt auch nicht mein Vater, sondern Jesu Gebet, was er uns lehrt, ist unser Vater. Ist ein Gemeinschaftsgebet, auch den anderen im Blick zu haben. Das Beispiel vom barmherzigen Samariter. Das ist unsere Aufgabe, nicht vorbeizugehen, zu fragen, hast du ein Problem? Und mich zu fragen, nicht, was kann ich für dich tun? Dann wird der andere sagen, ist schon gut, komm schon selber klar. Kommt er aber nicht. Sondern mich zu fragen, was kann ich jetzt dem Nächsten sein? Was muss ich ihm tun? Was soll ich? Was darf ich? Was kann ich für ihn tun? Bin ich mir bewusst, wie nahe Gott in mir ist? Ihr könnt Gott suchen, wo ihr wollt. In Kirchen, auf großen Veranstaltungen, in der Gemeinde. Ihr werdet ihn nicht treffen. Warum denn nicht? Weil er in uns ist. Das ist diese große Zusage. Aber wie still muss ich werden, dass ich ihn hören kann. Und wie traurig wird Jesus sein, wenn er sieht, dass ich über viele Dinge im Alltag, über viele Probleme, welcher Natur auch immer, ihn nicht wahrnehme. Und er will ganz nah bei uns sein. Sagt nicht ich, sagt Jesus im Evangelium nach Johannes im 14. Kapitel, Vers 23. Jesus antwortete ihm: Wenn jemand mich liebt, wird er mein Wort halten. Mein Vater wird ihn lieben und wir werden zu ihm kommen und bei ihm Wohnung nehmen. Und was ist denn das der Kern dessen, was Jesus gelehrt hat? Er hat das, was das Alte Testament sagt, nicht aufgehoben. Er hat es verschärft, haben wir mal dessen bewusst. Ich habe neulich mal die Bergpredigt nachgelesen und dann sagt man so gerne, das ist alles so ein bisschen nur Ethik, höhere Moral. Nein, nein, er meint das ernst. Er sagt immer wieder, den Alten ist gesagt worden. Zum Teil, weil das Alte Testament noch gar nicht geschrieben war, aber auch im geschriebenen Testament. Ich aber sage euch. Und dann kommt sein: Ein neues Gebot gebe ich euch. Liebt einander so, wie ich euch geliebt habe. Und Paulus sagt, liebt und dann tut, was ihr wollt. Das meint, ja, was kann ich denn tun, wenn ich jemanden liebe? Ich kann ihn doch nicht im Arm nehmen und hinterrücks dann, was ich, ein Messer in den Rücken rammen. Das ist bestimmt nicht gemeint. Sondern liebt einander so, wie Jesus uns geliebt hat. Das ist ein Anspruch, dem wir nie gerecht werden können. Aber danach streben können wir. Und da wir einen barmherzigen Vater haben und einen Bruder und Herrn, Jesus ist ja nicht nur unser Bruder, er ist auch unser Herr. Und er möchte nicht lange Palaver mit mir halten und diskutieren, warum ich heute den und jeden Fehler gemacht habe. Ich sage dann, das ist kein Rat, ist aber bezeuge das. Vater, das war heute großer Mist. Verzeih mir. Morgen soll es besser werden. Und das sage ich morgen wieder, das sage ich übermorgen wieder. Es gibt auch ein, zwei Tage, wo ich das vielleicht nicht sagen muss. Aber einen Tag, in dem wir fehlerlos leben, gibt es nicht. Dafür sind wir eben Menschen. Und wenn es Kleinigkeiten sind. Das Gleiche ist ohne diese Voraussetzung in Offenbarung des Johannes im dritten Kapitel, Vers 20. Sehe, ich stehe vor der Tür und klopfe an. Das ist, was wir den Menschen sagen sollen. Da ist jemand, der klopft an. Wenn einer meine Stimme hört und die Tür öffnet, bei dem werde ich eintreten und Mahl mit ihm halten und er mit ihm. Das ist Jesus. Der ist nicht bei den Gerechten eingekehrt und hat mit denen Mahl gehalten. Nee, er hat bei den Sündern, bei den Zöllnern, ganz schlimme, die das eigene Volk ausgebeutet haben. Er hat bei den Sünderinnen, Prostituierten, mindestens Leichtlebigen. Er hat bei den Kranken, bei den Elenden, bei den von Sorgen Geplagten. Er ist in dem Beispiel, als nicht genug kam, hat er seine Leute rausgeschickt an die Hecken und Zäune vor der Stadt. Da verkehren nicht die Vornehmen, da verkehren nicht die Reichen, da verkehren nicht die Gerechten. Da sind die ausgestoßen. Lad sie ein, dass das Haus voll wird. Es ist unsere Botschaft, jemand glaubhaft zu sagen. Da ist jemand, der dich liebt. Du kannst nicht so gut sein, dass er dich lieben muss. Das geht nicht. Aber es gibt keinen Menschen, der so schlecht ist, dass Gott ihn nicht lieben kann. Nach Markus steht im 6. Kapitel, Vers 34, als er ausstieg, sah er die vielen Menschen und hatte Mitleid mit ihnen. Denn sie waren wie Schafe, die keinen Hirten haben. Und er lehrte sie lange. Davor ist beschrieben, wir haben gesehen, Jesus steigt in das Boot und fährt über den See. Neulich habe ich eine Predigt gehört von einem, der ist fast so alt wie ich. Er sagte, ich habe mit der Stelle etwas Schwierigkeiten. Weil wenn die gesehen haben, wie Jesus in das Boot stieg und quer über den See fuhr und sie mussten um den See rumgehen, wie konnten sie schon da sein, als er ankam? Der Weg außenrum ist natürlicherweise sehr, sehr viel länger. Aber er sagt, damit will man Ausdruck geben, offensichtlich der Evangelist, wie es gebrannt hat, die konnten gar nicht schnell genug hinkommen, um ihn wiederzusehen. Vielleicht auch, weil sie die wunderbare Brotvermehrung erlebt hatten. Weil sie ganz körperlich, ganz egoistisch etwas von ihm wollten. Einmal ist es ja sowas von schief gegangen, dass Jesus dann seine Jünger fragen musste: Und ihr? Wollt auch ihr mich verlassen? Lernen, Gott zu lieben, bedeutet auch loslassen. Nicht auf mich sehen, auf Jesus und seinen Vater sehen. Und wenn wir darüber alles vernachlässigen können, was uns daran hindert, ihn in die Mitte unseres Lebens zu stellen, dann sind wir, glaube ich, auf einem guten Weg in sein Reich. Danke euch.